Wir freuen uns sehr, dass ihr in Principio eingeschaltet habt und euch gemeinsam mit uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vorbereitet. Und wenn ich wir sage, meine ich auf der einen Seite mich. Ich bin Till Magnus Steiner, Alttestamentler.
Und auf der anderen Seite sitze ich, Christel Köder, und ich bin Neutestamentlerin. Diese Texte des kommenden Sonntags, des 31. Sonntags im Jahreskreis, ihr merkt, wir gehen dem Ende des Kirchenjahres jetzt wirklich mit großen Schritten entgegen, haben wir mal überschrieben mit dem Titel Treueschwur. Das habt ihr gesehen, als ihr auf den Podcast geklickt habt. Treueschwur klingt so ein bisschen danach, dass irgendwer dem anderen etwas schwört. Uns geht es aber weniger um das Schwören, sondern uns geht es um das Ergebnis. Es geht uns um die klaren Verhältnisse, die erwachsen zwischen Gott und Mensch, aufgrund des Verhältnisses der beiden zueinander, aufgrund der Grundaufforderung, Gott zu lieben. Denn das wird ein ganz großer Punkt in den drei Texten dieses Sonntags sein. Und es geht um so etwas wie Treue und Zuverlässigkeit, eine Zusicherung tatsächlich zu haben, was man jeweils vom anderen erwarten kann, aber auch erwartet als Aufforderung.
Klare Verhältnisse ist die perfekte Überleitung auch direkt in die erste Lesung, denn die stammt aus dem Buch Deuteronomium. Und das ganze Buch Deuteronomium schafft klare Verhältnisse. Mose, kurz vor dem Einzug Israel ins verheißene Land, schafft klare Verhältnisse, indem er noch einmal die Gebote Gottes wiederholt und dem Volk Israel somit sagt, wie es in dem verheißenen Land zu leben hat, beziehungsweise welche Verheißungen damit einhergehen. Und dafür ist Deuteronomium 6, der Text des kommenden Sonntags, ein Paradebeispiel, weil wir genau da das Verhältnis zwischen Gott und Israel wunderbar ausgedrückt finden.
Vielleicht lese ich mal den zentralen Vers dieses ja auch nicht sehr langen Textes aus dem Buch Deuteronomium vor. Der klingt nämlich eigentlich total simpel. Aber so einfach sind ja klare Verhältnisse dann oft doch nicht. Es heißt da in Vers 5, darum, Israel, sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.
Tja, da kommt dieses schöne Wort lieben vor, was alles und nichts heißen kann. Im Kontext des Buches Deuteronomium hat es eine sehr besondere Bedeutung. Jetzt gehen wir mal kurz in den geschichtlichen Kontext rein, weil dieses Lieben ist, und jetzt kommt vielleicht ein überraschender Begriff, ein Wort, das aus einem Vasallenkontext stammt, in diesem Kontext. Warum? Das Buch Deuteronomium richtet sich an assyrischen Vasallenverträgen aus. Boah, jetzt denkt ihr, boah, das ist aber weit weg von dem Liebesbegriff hin zu einem Vasallenvertrag. Nicht ganz, weil ein Vasallenvertrag in der damaligen Zeit regelte das Verhältnis zwischen zwei Staaten, zwischen dem stärkeren Staat und dem Vasallenstaat. In dem Fall hier wird es aber theologisch übertragen auf das Verhältnis des Volkes zu seinem Gott. Und was bedeutet Lieben hier im Endeffekt? Das Volk begibt sich freiwillig in komplette Abhängigkeit zu dem einen Gott, und hier ist die Pointe, der es befreit hat, um frei zu sein in dem verheißenen Land, in dem Land von Milch und Honig. Und da bedeutet Liebe eben, keinen Vasallenstatus einzugehen, sondern zu sagen, ja, an diesen Gott hänge ich mich in vollständiger Treue.
Ich glaube, du hast es so schön in deiner Kommentierung geschrieben, dass es hier um einen Bund geht mit einer absoluten Loyalität. Also dreimal wird in diesem Vers, den wir gerade vorgelesen haben, ja das Wort ganz benutzt. Ganzes Herz, ganze Seele, ganze Kraft. Und das klingt wirklich nach, ich begebe mich hier auf ganzer Linie in die Obhut Gottes. Ja, ich lasse mich von Gott beschützen. Aber, und das ist das Wichtige, was es wirklich nochmal abhebt von diesen Vasallenverträgen, die den historischen Hintergrund bilden, es geht hier eben nicht um einen Beherrschungskontext Gottes zu den Menschen, sondern es geht eben um den Liebeskontext. Und wenn wir in der heutigen Folge viel über Liebe und Treue sprechen, dann geht es uns immer darum, dass das Erste, was passiert, Gottes Liebe zum Menschen, zu seinem Volk ist und dass das Erste und Grundlegendste ist, was alle Formen von Vertrag, von Bund, von Treue schwören zwischen Gott und Menschen überhaupt erst möglich macht. Gottes Liebe zu uns.
Und das ist auch sehr gut versteckt am Sonntag in dem Text, wenn man den Kontext im Kopf hat. Dem Vers, den du gerade vorgelesen hast, Christel, geht ein Vers vor, der vielen von euch vielleicht auch bekannt ist, hat eine hohe Bedeutung auch im Judentum, das Schma Israel, höre Israel. Aber der Satz geht dann weiter. Der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. So, da haben wir schon mal diese grundlegende Beziehung, was wir gerade gesagt haben. Das Bekenntnis, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Diese Abhängigkeit zu sagen, ja, an diesen einen Gott heften wir unser ganzes Schicksal. Und dieses Bekenntnis ist eine Antwort auf nichts Geringeres als den Anfang des Dekalogs. Der fängt ja an, ich bin JHWH, dein Gott. Genau dieses Beziehungsverhältnis. Und im Dekalog ist der erste Satz ja genau diese Aussage, ich bin dieser Gott, der dich freit hat. Ich habe den ersten Liebesbeweis erbracht und nun warte ich auf deinen Liebesbeweis. Und nun ist hier genau diese Antwort. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist eins.
Das heißt eigentlich nichts anderes als, weil Gott sich als dieser eine Gott, unser Gott, offenbart hat, als der Gott, der uns ganz konkret rettet, macht es uns möglich, uns auch ganz auf diesen einen Gott hin zu konzentrieren, auf ihn zu hören, das, was er uns mitgibt, zu bewahren, uns darauf verpflichten zu lassen. Das sind nämlich noch andere Begriffe, die dieses Miteinander zwischen Gott und Mensch in diesem Deuteronomium-Text charakterisieren.
Und auch dieses Verpflichten ist jetzt keine reine Gesetzssprache, sondern wird hier wunderbar am Ende in Vers 6 dann aufgeschlüsselt als, diese Worte sollen aufs Herzen geschrieben sein. Man könnte jetzt schon sozusagen sagen, im Endeffekt, alle diese Verpflichtungen, die Israel eingeht, kulminieren in diesem einen Bekenntnis. Der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Man könnte fast sagen, das ist das Hauptgebot, das das Deuteronomium deutlich machen möchte, das Bekenntnis zu dem einen Gott und die Liebe zu diesem einen Gott.
Ganz so einfach scheint das mit diesem einen Gebot nicht zu sein, zumindest wenn wir in den Evangeliumstext rüberspringen. Das ist im Markus-Evangelium jetzt schon im 12. Kapitel. Das merkt man erstmal nicht, aber wir sind schon mitten in Jerusalem zwischen Einzug und dem, was dann an Passionsereignissen sich anschließen wird.
Genau, wir sind in Jerusalem und erwarten eigentlich direkt Konflikt, Streit, weil wir wissen ja in Jerusalem, das Ende da ist kein schönes Ende. Erstmal, es endet erstmal am Kreuz. Dann geht es natürlich auch mit dem Happy End weiter, aber die Richtung ist klar. Und wir am Sonntag lesen da von einem Schriftgelehrten, und da könnte man direkt sagen, oh, da gibt es aber Streitigkeiten, der wird wahrscheinlich versuchen, Jesus zu widerlegen, irgendwie ihn reinzulegen. Aber nein, wir lesen und wir hören ein Konsensgespräch. Ein Schriftgelehrter ist beeindruckt, wie Jesus antworten kann und fragt ihn nun ehrlich, welches Gebot ist das erste von allen Geboten?
Interessant tatsächlich. Ja, einmal, weil es ja offenbar so klar ist, laut dem Buch Deuteronomium, was die Grundlage eigentlich von allem zwischen Gott und Mensch ist. Jahwe, der Herr, ist einzig, höre Israel auf das, was er sagt. Und gleichzeitig ist dieser Schriftgelehrte, der ja danach ringt, möglichst viel vom Wort Gottes zu verstehen und es auch auszulegen und auch anderen verständlich zu machen, derjenige, der hier auf Jesus zukommt und ihn eben genau diese Frage fragt. Also, was ist denn eigentlich die Grundlage aller Gebote? So könnte man die Frage vielleicht umformulieren. Und ich bin ja sonst immer diejenige, die ein bisschen die Augen verdreht, wenn du sagst, ich muss mal kurz den Kontext aufmachen. Aber an dieser Stelle ist der Text wirklich auch bei uns im Evangelium mal richtig blöd gekürzt. Denn der ganze Vers 28, von dem wir nur einen Teil hören, heißt nämlich, ein Schriftgelehrter hatte ihren Streit, einen Streit zwischen Jesus und Sadduzäern, zugehört. Und da er bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihnen antwortete, ging er zu ihm und fragte ihn die Frage, die wir gerade gehört haben, welches Gebot ist das erste von allen? Das macht nochmal diesen Rahmen des Konsensgespräches, das du so schön ins Wort gebracht hast, auf. Hier begegnen sich zwei, die schon eigentlich festgestellt haben, dass sie eine ähnliche Auffassung haben, wie denn das Verhältnis zwischen Gott und Mensch zu beschreiben ist.
Bei der Frage erwartet man eigentlich nun, dass genau dieses Verhältnis zwischen Gott und Mensch allein im Zentrum steht. Und dementsprechend verwundert es auch nicht, wenn wir dann im Evangelium wieder zwei Verse aus der alttestamentlichen Lesung hören, die wir ja gerade hatten. Deuteronomium 6, Verse 4 bis 5, höre Israel, werden von Jesus zitiert. Dieses Liebesgebot, die Liebesbeziehung, ist ja auch zentral im Buch Deuteronomium, wie wir es gerade gesagt haben. Aber, und dann kommt die Pointe, Jesus setzt ein zweites Gebot genau an die Seite und greift dann an ein Gebot, was in der Struktur der Tora nicht so zentral ist, aber in der Rezeption unglaublich zentral ist. Levitikus 19, Vers 18, das Gebot der Nächstenliebe. Also er setzt die Liebe Gottes auch in die Beziehung des Menschen zur Liebe seines Nächsten.
Er sagt eben, dein zweites kommt zu diesem Gebot aus dem Buch Deuteronomium dazu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann fügt er hinzu, kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Ja, also die beiden sind wie so zwei Puzzlesteine oder zwei Grundsteine für alles andere, was es eigentlich geben kann an Gesetz, an Gebot, an Weisungen, an den Dingen, die Gott uns aufträgt. Und was ich noch ganz spannend finde, ist tatsächlich, dass dann im weiteren Verlauf des Evangeliums, quasi zwei Verse weiter, der Schriftgelehrte das nochmal für sich zusammenfasst. Ja, also er sagt dann nochmal, sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt. Und so wie er das dann rezipiert, klingt es noch viel mehr, als wäre das eigentlich ein einziges Gebot. Er sagt dann nämlich, er allein ist der Herr und es gibt keinen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das ist das Gebot und das ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Also er stellt das über alles, was man tun kann, um eine Verbindung zu Gott aufzubauen.
Das Spannende ist ja auch, wir reden oft in Bezug auf diese Schriftstelle, dass es um das Doppelgebot geht. Und wenn man genau sieht, das Doppelgebot wird es erst in der Formulierung der Schriftgelehrten, weil er nimmt die Lehre Jesu auf und spitzt sie zu und setzt dieses Liebesfeld, das man eingehen soll, zu Gott und zum Nächsten direkt nebeneinander in denselben Satz. Und
spannend ist tatsächlich, dass das irgendwann den anderen Evangelisten auch ein bisschen komisch vorkam, dass der Schriftgelehrte ein bisschen klüger ist oder zu klüger zu sein scheint als Jesus. Und die haben dann sogar in den Worten Jesu das schon viel mehr als ein Gebot rüberkommen lassen, im Sinne von, na, eigentlich hat es schon Jesus erfunden.
Aber der Autor bei Markus spitzt es eben in den Worten des Schriftgelehrten zu und diese Zuspitzung bekommt dann sogar ein Gütesiegel von Jesus, der dann sagt, ja, genau, du bist wahrlich nicht fern vom Reich Gottes. Sozusagen, ja, du hast es verstanden, was ich da versucht habe auszudrücken. Du hast verstanden, was Gott von uns verlangt.
Totales Auf-den-Kopf-Stellen des Verhältnisses eigentlich, weil wir ja eben erwarten, dass der Schriftgelehrte eigentlich eine Frage stellt und doch irgendwie so ein bisschen rausfinden will, na, ist es wirklich so, antwortet er immer so klug? Also doch eine Form der Testfrage, die zumindest wir erwarten. Und am Ende ist es aber quasi nicht der Schriftgelehrte, der einen Attest oder testiert, dass Jesus das Ganze verstanden hat, sondern Jesus ist derjenige, der sagt, super, Stempel drauf, du bist nicht fern vom Reich Gottes. 100 Punkte, wir sind ja doch auf einer Wellenlänge.
Und jetzt haben wir noch eine Zuspitzung übergangen, aber die leitet uns dann wunderbar zur zweiten Lesung aus dem Hebräerbrief, weil der Schriftgelehrte sagt noch etwas, was Jesus nicht gesagt hat. Er sagt nämlich, dass die Gottesliebe und die Nächstenliebe weit mehr wichtig ist als alle Brandopfer und alle anderen Opfer. Womit der Schriftgelehrte sozusagen mal ganz charmant, auch in der Tradition zum Beispiel eines Propheten Hosea sagt, ja, ja, das Kultgesetz ist auch wichtig, die Opfer sind auch wichtig, die Sündopfer sind auch wichtig, was die Priester am Tempel tun, ist auch wichtig. Aber es ist nicht so wichtig wie das Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe.
So, und Kult war jetzt mein Stichwort, glaube ich, um in den Hebräerbrief rüberzuspringen, den dritten Text am kommenden Sonntag. Wir hangeln uns so Stück für Stück durch diesen ja sehr, auch vielleicht manchmal sperrigen Text des Hebräerbriefs. Und wir sind in einem größeren Kontext hier im 7. Kapitel. Wir hören die Verse 23 bis 28 am Sonntag. Der größere Kontext ist überschrieben mit Christus, der vollkommene hohe Priester. Und wir haben ja schon in den letzten Texten aus dem Hebräerbrief gehört, also Jesus Christus, auf den wird quasi das Zitat appliziert, dass er jetzt der Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist, also eigentlich der in vollkommener Form das Amt des hohen Priesters ausübt. Und das wird auch hier mit noch hineingenommen in diesen Text.
Man kann es auch so sagen, was der Hebräerbrief uns mitteilen möchte, Jesus ist der endgültige, letzte, dauerhaft gültige hohe Priester. Man braucht keinen anderen hohe Priester mehr. Und die Lesung am Sonntag, das ist eigentlich ganz gut zum Verstehen, kulminiert in den Vers 28 und da ist eigentlich alles sehr dicht einmal zusammengeführt, was da in der zweiten Lesung uns ausgesagt wird. Da steht nämlich, es ist ein bisschen sperrig im ersten Moment, aber wir erklären es gleich. Das Gesetz nämlich macht Menschen zu hohe Priestern, die der Schwachheit unterworfen sind. Das Wort des Eides aber, der später als das Gesetz kam, setzt den Sohn ein, der auf ewig vollendet ist.
So, jetzt müssen wir es erklären, glaube ich. Wir fangen mal vorne an. Das Gesetz nämlich macht Menschen zu hohen Priestern, die der Schwachheit unterworfen sind. Das qualifiziert hier nicht die Menschen ab, die vorher hohe Priester sind. Ja, das ist, glaube ich, das Wesentliche. Sondern es geht darum, dass die Reihe der hohen Priester, die es gibt, dass das eben alles Menschen sind und dass diese Menschen, wie wir auch an anderen Stellen ja schon erlebt haben, im Hebräerbrief, dass die tatsächlich immer wieder neu gesetzt werden müssen, weil sie vom Tod gehindert werden zu bleiben. Das sagt der Hebräerbrief hier im ersten Vers der Lesung, aber eben auch, weil sie immer wieder selbst ja schuldig werden und ihr Hohepriesteramt vielleicht nicht in der Vollkommenheit ausüben, die man eigentlich dann quasi erwartet oder sich erhofft, indem eben Jesus Christus dieser Hohepriester ist. Also das ist vielleicht so der erste Teil.
Ganz auf den Punkt gebracht im Endeffekt. Der typische Hohepriester aus dem Alten Testament ist eine Person wie jeder andere Mensch, der stirbt und der vor den Opfern, die er für das Volk darbringen muss, selbst auch Sündopfer darbringen muss, weil er selbst ein Sünder ist. Und das jetzt der starke Kontrast zu Jesus Christus.
Und das macht ja auch ein immer wieder neues mit Gott in Beziehung treten, um Vergebung bitten und so weiter notwendig. Das ist, glaube ich, auch nochmal das Wichtige. Immer wieder neu muss der neue Hohepriester vor Gott und mit Gott in diese Beziehung treten. Er muss berufen werden, etc. So, und dann heißt es jetzt hier aber im zweiten Teil von Vers 28, das Wort des Eides aber, der später als das Gesetz kam, setzt den Sohn ein, der auf ewig vollendet ist oder und der ewig bleibt, so sagt uns der Hebräertext.
So, jetzt müssen wir mal ganz kurz darüber reden, was denn dieser Begriff Wort des Eides ist. Gesetz haben wir gerade erklärt, also schließt sich ja selbst aus dem Kontext. Aber Christelle, was bedeutet Wort des Eides?
Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen zurückspringen, noch in den Hebräerbrief rein, in den 20. Vers, also unmittelbar kann man sagen davor. Da heißt es dann nämlich über die anderen Hohenpriester, das geschah alles also ohne Eid, die anderen Hohenpriester, sie sind ohne Eid Priester geworden. Dieser aber, Jesus Christus, ist durch einen Eid dessen, der zu ihm sprach, Hohepriester geworden. Und da heißt es dann, der Herr hat geschworen und nie wird es ihn reuen, du bist Priester auf ewig. Es ist im Prinzip die Zusage Gottes an den einzigen und einen Sohn, diese Aufgabe zu übernehmen, die dann auch nochmal, das ist für den Hebräerbrief auch wichtig, wirklich mit dem Kreuzestod besiegelt ist. Also dieser Eid, den Gott schwört, ist quasi, wird sichtbar im Kreuzestod Jesu Christi. Das ist das sichtbare Zeichen, dass Gott seinen Eid auf diesen hohen Priester und damit auch auf das Verhältnis gelegt hat, dass dieser neue hohe Priester Jesus Christus für uns ermöglicht.
Jetzt könnte man natürlich einwenden, alttestamentlich, es gab ja auch das Versprechen gegenüber Aaron. Aaron wurde eingesetzt als hoher Priester. Und dieser Eid, kann man das auch sagen, galt auch für alle Nachkommen Aarons, dass sie ewiglich hohe Priester sein werden. Aber es war eben eine Folge von Priestern, eben von Menschen, die gestorben sind. Hier aber haben wir, wie es in Vers 25 auch steht, die Einsetzung eines hohen Priesters, also Jesus, der für immer retten wird. In Vers 25 heißt es genau formuliert, denn er lebt alle Zeit, um für sie einzutreten. Er ist der dauerhafte Fürsprecher, eben, es braucht gar keinen anderen Mann, weil er alle Zeit es ermöglicht, dass wir, wie es anders heißt im Hebräerbrief, Zugang haben zum Thron der Gnade.
Und das wird irgendwie schön in den Versen 26 und 27 deutlich. Und so langsam merke ich auch, der Text erschließt sich uns beiden dadurch, dass wir darüber diskutieren, nochmal ein Stück mehr. Es heißt hier nämlich, also genau das ist, also Jesus ist dieser hohe Priester, der sich für uns ziemt, der ist heilig, frei von Bösem, makellos und so weiter. Und dann einer, der es nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohepriester zuerst, für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn, Jesus Christus, das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Also es braucht nur noch das eine Opfer, es braucht nur diesen einen Akt der Versöhnung und eben nicht dieses immer wieder neu um Versöhnung bitten, um überhaupt das Amt des Hohepriesters ausüben zu können, weil eben die anderen hohen Priester einfach ganz normale Menschen sind, die halt genau wie du und ich immer mal wieder irgendwie auch gegen das Gesetz verstoßen, mal größer, mal kleiner vielleicht, also immer wieder auch irgendwas zwischen sich und Gott bringen, in diese Liebesbeziehung irgendwas reintragen, was diese zum Knirschen bringt. Und diese Liebesbeziehung zwischen Gott und seinem einzigen Sohn, das ist eben eine, in der es nicht knirscht. Das ist das, was uns der Hebräerbrief sagen will. Und deswegen kann dieser Sohn ein für alle Mal und umfassend für uns den Weg zu Gott hin eröffnen.
Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Ich hoffe, das erlaubst du mir. Weil wir reden ja auch, und das ist wichtig bei allen drei Texten, eben über die Beziehung Gottes zu seinem Volk und zu dem Glaubenden, beziehungsweise des Glaubenden zu Gott. Es kommt in Vers 26 eine Formulierung, die ich schwierig finde. Also wir sind ja immer noch im Hebräerbrief. Also im Hebräerbrief, 7. Kapitel, Vers 26. Ein solcher hoher Priester ziemt sich in der Tat für uns. Oder man könnte auch übersetzen, ein solcher hoher Priester ist uns angemessen. Was bedeutet das denn?
Die Formulierung ist tatsächlich schwierig und ob ich sie jetzt ganz endgültig auflösen kann mit dem Ziemen und was damit gemeint ist, kann ich vielleicht nicht mit kompletter Sicherheit sagen, weil das auch in den Kommentaren nicht immer so das Hauptthema an diesem Vers ist. Aber es ist vielleicht wirklich dieses Bewusstsein des Autors des Hebräerbriefes, ja wirklich in ein ganz neues Verhältnis gesetzt worden zu sein zu Gott. Also ganz neu diese Liebesbeziehung aufgenommen zu haben, indem er sich selbst und seine Gemeinde als Autor auf Gott hingebunden hat. Und das eben durch Jesus Christus. Also das heißt, dieses, wir haben doch die Beziehung zu dir neu aufgenommen, braucht doch wirklich auch jemand ganz Neues, der mit uns diesen Weg geht. Und es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Autor des Hebräerbriefs ja auch sich an vielen Stellen eher abgrenzt von dem alten Bund, dem Bund des Gesetzes. Und da so eine gewisse, man könnte es als eine Form der Überlegenheit rauslesen, wenn man will. Ich glaube, so trennscharf ist es nicht gemeint. Aber tatsächlich so ein bisschen, jetzt ist ja wirklich was Neues gekommen. Es ist der vollkommene Hohepriester, der eben diese Ordnung des Melchisedek wirklich erfüllt. Und so dass es eben heißt, na genau, diesen hohen Priester brauchten wir, die wir uns auf diesen Weg einlassen.
Das ist vielleicht zum Abschluss dann auch noch mal eine kurze Reflexion wert, dass wir diese drei Texte zusammenfassen unter dem Begriff des Gesetzes und uns da noch mal verdeutlichen, dass in allen drei Texten, wenn wir über diese Liebe und die Beziehung sprechen, das Gesetz nicht etwas Trennendes ist, nicht etwas Formelhaftes ist, sondern diese Möglichkeit bietet, diese Beziehung auszuleben. In der ersten Lesung haben wir eben den Kontext, dass die Gesetze das Leben im heiligen Land, im verheißenen Land ermöglichen, damit du ein langes Leben hast, steht da, damit ihr euch vermehrt, dass euch gut geht in diesem Land, wo Milch und Honig fließen, wo schon deutlich wird, das Gesetz zielt darauf, dass diese Liebesbeziehung zwischen Gott, dem Befreier und dem befreiten Volk funktioniert.
Also präzise müsste man an der Stelle sagen, das Gesetz zielt auf eine Beziehung und nicht auf eine Regel ab. Also das ist eigentlich der Punkt an diesem Deuteronomium-Text.
Und das wird wunderbar eben im Evangelium genau deutlich. Wenn da die Frage ist, was ist denn das wichtigste Gesetz? Dann ist der klare Konsens zwischen dem Schriftgelehrten und Jesus, es geht um die Beziehung zu Gott und zu dem Nächsten. Und diese Beziehung, dieses Beziehungsgeflecht, das Heil bringt, wird eben im Hebräerbrief ermöglicht durch das Wissen, dass dieser hohe Priester ein dauerhafter Fürsprecher für uns ist, der zu sagen uns dauernd ermöglicht, vor den Thron der Gnade zu Gott hinzuzutreten und diese Beziehung wirklich im Hier und Jetzt schon zu leben.
Insofern ist klare Verhältnisse wirklich auch ein großes Wort für diese Folge, weil es eben gar nicht um den Dschungel der Gesetze geht, wie man vielleicht oft meint. Ne? Was ist es denn eigentlich, was zu befolgen ist? So wie der Schriftgelehrte auch fragt. Sondern es ist ganz grundlegend, es ist das eine doppelte Gebot, wenn man so sagen will, dass die Grundlage von allem ist. Es ist das Gebot, Gott, den einen Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Und das kommt aus der Tatsache heraus oder ist fundiert dadurch, dass Gott selbst derjenige ist, der zuerst liebt und der seine Liebe in Rettung zeigt, in seiner Zuverlässigkeit seinem Volk gegenüber und eine Antwort, ein Hören, ein sich selbst darauf verpflichten und aus dieser Liebe heraus handeln, von menschlicher Seite her erst möglich macht. Und das ist der Treueschwur, den beide miteinander leisten.
So, jetzt schließt sich die Frage natürlich an, Christel, was ist dein Treueschwur-Vers für diesen Sonntag? Beziehungsweise welcher Vers ist für dich ein Ausdruck dieser Liebe beziehungsweise dieses Beziehungsgeflechtes, den du mitnehmen möchtest?
Ja, und diesmal habe ich mich tatsächlich vorbereitet darauf. Was ich total spannend finde, ist, dass dieser Vers, der ja ständig wiederholt wird, ne, darum sollst du den Herrn, deinen Gott lieben und so weiter, dass der eigentlich dreimal genannt wird an den Texten im Sonntag und dreimal unterschiedlich benannt wird. Und in der jesuanischen Version, also in Vers 30 im Evangelium, da heißt es, darum sollst du den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Soweit war es auch in Deuteronomium. Mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Die Kraft ist auch in Deuteronomium, aber das Denken kommt bei Jesus dazu. Und das ist etwas, was ich total schön und spannend finde, der Schriftgelehrte macht dann daraus den Verstand und nimmt den Verstand statt dem Begriff Seele da rein. Also es ist wirklich dreimal die gleiche Idee und dreimal anders formuliert. Aber das Denken finde ich wichtig, weil es eben, vielleicht wenn wir doch mal auf diese Vasallenschriften und Vasallenverträge hingehen, mit denen wir begonnen haben, weil es eben nichts ist, wo ich einfach nur blind meine Unterschrift drunter setze und sage, okay, haben wir besiegelt. Sondern es geht darum, dass ich dieses Verhältnis zu Gott mit allem, was mich auszeichnet, immer wieder auf den Prüfstand stelle und erneuere auch bewusst. Und dazu gehört eben auch mein Denken als vernunftbegabter Mensch. Und das finde ich total wesentlich in diesem Vers 30 und ist auch etwas, was ich so für die Woche gerne mitnehmen möchte, dass diese verschiedenen Ebenen Herz, Seele, Denken, aber eben auch Kraft, das hat ja was mit Tun zu tun, dass diese Ebenen zusammenkommen, wenn ich eine Antwort gebe auf das, was Gott mir schenkt, nämlich seine Liebe.
Wunderbar, danke für deinen Gedanken und die Aufforderung zum Denken. Ich habe mich nicht vorbereitet, sondern bei mir kommt ja die Auswahl des Bibelverses oft einfach aus dem Gespräch heraus. Und ich glaube, diesmal ist es auch gleichzeitig eine sehr klassische Auswahl, weil ich bin einfach hängen geblieben, auch bei der Diskussion und bei unseren Gesprächen, bei dieser Frage, die wir auch eingangs zitiert hatten beim Evangelium. Welches Gebot ist das erste von allen? Die Frage kann man sich ja stellen. Wir haben eine Paradeantwort vom Schriftgelehrten und von Jesus angeboten bekommen, der keiner von uns widersprechen würde. Ich weiß aber, dass es in der jüdischen Auslegungstradition genau dieser Frage, die sich die Frage ja auch gestellt haben, sehr anregende weitere Antworten gab, die alle in dieselbe Richtung mehr oder minder gingen. Dann waren das Hinweise, was ist das wichtigste Gebot? Und dann kamen interessanterweise oft Hinweise in der jüdischen Tradition nicht auf Gebote, sondern auf Bibelverse an sich, dass das Wichtigste eben die Feststellung der Gottesebenbildlichkeit des Menschen ist, wo genau beides unglaublich eng ineinander fließt, weil ich in jedem anderen Menschen Gott erkenne. Ja, da passiert Beziehung mit dem Nächsten und mit Gott in diesem einen Moment. Also ist das das Grundlegende. Oder auch eine sehr, sehr schöne Auslegung ist der Hinweis darauf, dass das wichtigste Gebot ist, anzuerkennen, dass alle Menschen Brüder sind. Da kommen wir aus der Urgeschichte heraus, dass alle Völker irgendwie aus Verwandtschaftsverhältnissen entstammen und damit im Endeffekt einen Schritt weiter Gott ja der Vater von allen Brüdern und Schwestern und Geschwistern ist. Was auch sehr faszinierend ist. Und wir haben auch in der jüdischen Tradition genau diesen Konsens zwischen dem Schriftgelehrten und Jesus. Diese Idee eben, dass diese goldene Regel doch besteht, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Das geht alles irgendwie in dieselbe Richtung, aber das so in verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen, hoffentlich regt mich auch nochmal an, diese Frage wirklich ernst zu nehmen. Weil wenn man fragt, welches Gebot ist das erste von allen, entscheidet sich auch deutlich, wie lebe ich denn meinen Glauben? Wo setze ich die Priorität bei meinem Glauben? Wo ist der Kern der ganzen Sache? Und darauf eine Antwort zu finden, lohnt sich ohne Zweifel immer, weil das ist genau das, wie du es gerade gesagt hast, Christel. Dann fließen nämlich bei der Antwort doch Herz, Denken und Kraft ineinander. Und das beflügelt einen hoffentlich im eigenen Glaubensleben.
Lieber Till, vielen Dank auch für deine weiterführenden Denkansätze für den Sonntag bzw. die Woche, die sich an den Sonntag anschließt. Jetzt freuen wir uns wie immer, wenn auch ihr noch ein bisschen weiter denkt und lest in den Einzelkommentierungen.
Wir verbleiben bis zur nächsten Folge mit dem Gruß. Viel Freude beim Bibelentdecken.